Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft in Film, Serien und Games. Ich bin Anne, ich bin Physikerin und Wissenschaftsjournalistin und mit mir hier im virtuellen Studio sind Wissenschaftsjournalist und Science Showmaster Jack Pop.
Hallo!
Außerdem zugeschaltet ist Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, Dr. Henry Holland-Moritz.
Hey, ciao!
Na, wie froh seid ihr beiden, dass ihr gerade nicht einsam und alleine in einem Raumschiff durchs Vakuum des Weltalls wabert?
Das ist sehr lustig, dass du das fragst, weil heute Nacht ja noch der, also wir zeichnen an dem Tag auf, als nachts die Mond, der Mond wieder besucht werden soll und jetzt ein paar Leute nicht einsam sitzen, aber zu viert sind in der Kapsel.
Ja, ja. Zu viert.
Und ich habe mir auch gedacht nach dem Start, hey, es ist einfach so krass, dass die da jetzt so wieder rumwabern und rumfliegen und ein paar Tage unterwegs sind. Von daher ist es irgendwie doppelt spacig in dieser Folge heute.
Es ist ein historischer Tag, oder? Also historische Nacht und historischer Tag. Seit 1972 sind jetzt erstmals wieder Menschen so unterwegs zum Mond einfach. Ich kann es gar nicht glauben. Also ich werde oft gefragt, ob ich so Bock hätte da drauf und ich sag so nein. Also nicht in so einer, nicht auf so einer Testmission, wo so das allererste Mal Menschen in einem Raumschiff sitzen, was so ganz neu ist.
Ey, aber stellt euch das mal vor. Ich meine, ihr seid da unterwegs zum Mond. Und du guckst dann irgendwann zum Fenster raus und da fliegst du ganz nah am Mond vorbei.
Schon krass.
Wie cool ist das? Also ich würde es gerne machen, muss ich sagen. Also ich hätte Bock.
Ich glaube, wenn jemand das wirklich anbieten würde, es ist ja auch so eine irre Weit-Weg-Situation. Nachher, wenn jemand mich so real fragt, weiß nicht, ob ich vielleicht doch einfach ja sagen würde. Ja, wir wollen heute nämlich über Der Astronaut aka Project Hail Mary sprechen. Zuerst würde ich aber mal sagen, erzählen wir, was in den letzten 11 Lichtjahren hier bei uns so passiert ist. In den 11 Lichtjahren, oh mein Gott, ich bin schon selber zu bescheuert. In den letzten, ihr wisst schon was, seit der letzten Aufnahme. Lichtjahre ist ein Maß für die Entfernung. Ich möchte es nochmal betonen.
Wir können ja fairerweise sagen, wir sind ein bisschen übernächtigt, weil wir
das
heute
stimmt.
Nacht
wir
den Livestream geguckt haben. Anne hat sogar Livestream gemacht.
Ja, ich habe Livestream auf TikTok gemacht. Ja. Um 0.35 Uhr, 36 sind die gestartet.
Und ich glaube, das ist auch das, was ich erzählen würde. Ich habe auch voller Spannung diesen Mondstart geguckt und war auch bei dir im Stream und fand es super witzig, wie du diesmal die Leute abgecancelt hast. Ich habe sonst das Gefühl, dass du sehr höflich bist. Bist du wahrscheinlich auch sonst in allen anderen Streams. Aber diesmal hat es dir gereicht. Das fand ich so witzig, weil wieder Leute gefragt haben, ob die Erde rund oder eine Scheibe ist. Und du hast gesagt, Leute, das ist keine Meinung. Die Erde ist rund, das wissen wir. Und dann bin ich so ein bisschen zusammengezuckt am Bildschirm und dachte, geil.
Ja, aber weißt du, wie es ist? In dem Moment dachte ich mir so, Alter, wir gucken jetzt hier gerade Artemis 2. Ja, ich kann mich jetzt nicht abgeben mit dieser Art von Fragen. Wir müssen hier beim Thema bleiben.
Ja, absolut.
Ich war aber am Wochenende in Potsdam.
Zum Zeichnen?
Nein, nein. Nein, aber ich habe meinen Quantencomic fertig gezeichnet und abgegeben.
Yes.
Ja,
geil.
Das war aber schon letzte Woche. Und in Potsdam habe ich ein impressionistisches Wochenende gemacht. Ich habe nicht selber gezeichnet, sondern mir nur Kunst angeguckt. Und zwar war ich erst am Wannsee im Max-Liebermann-Haus, wo der Maler Max Liebermann früher gewohnt hat. Da ist so ein bisschen so die Geschichte und auch Bilder von ihm. Und dann war ich in Potsdam im Museum Barberini, wo auch sehr, sehr viele impressionistische Bilder rumhängen. Und ich muss sagen, der Impressionismus und so die Kunst so Anfang des 20. Jahrhunderts ist mein absoluter Favorit. Also so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wunderschöne Farben, geile Techniken.
Stark.
Fahrt euch das mal rein. Echt geil.
Cool, cool. Mhm. Hast du einen gekauft, einen Max Liebermann?
Leider nicht. Ich wollte einen klauen, aber man hat mich erwischt. Zum Glück bin ich wieder auf freiem Fuß.
Hast du es nicht so clever gemacht wie die Leute im Louvre?
Nee, leider nicht. Aber ey, diese Nummer mit dem Louvre, also mit denen muss ich mich mal unterhalten. Also das scheint echt gut geklappt zu haben oder war wahrscheinlich auch echt leicht.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Fall von, die denken halt nicht, dass sich jemand traut, da einzubrechen und dann achten die vielleicht auch nicht so auf ihre Safety-Systeme, keine Ahnung.
Habt ihr mitgekriegt, dass nach dem Einbruch im Louvre die deutsche Firma, die den Steiger, also diesen Kranwagen hergestellt hat, das Foto von dem, wie die eingestiegen sind, als Werbefoto genutzt haben und gesagt hat, also wenn ihr irgendwo rein wollt, dann nehmt unsere Geräte. Das
fand ich
sau clever.
Ja, sehr geil.
Das war so gut.
Anne, bei dir.
Ich wollte eigentlich auch über Artemis 2 sprechen, aber ich habe auch noch was anderes Cooles gemacht. Und zwar war ich quasi Testspielerin, kann ich auf meinen Lebenslauf jetzt schreiben. So Freunde von mir hier bei uns im Ort, die haben oder die sind Teil von so einer Gruppe, die jetzt so eine Firma gegründet haben, die Spiele rausbringen. Also halt Spielspiel, ne? Ihr wisst schon, so Gesellschaftsspiele.
Ja.
Genau, genau. Also nicht Computerspiel, so das wollte ich eigentlich nur sagen und habe es mega umständlich gemacht. Aber das hat richtig viel Spaß gemacht. Also die sind so ein bisschen wie Exit Games. Das kennt ihr ja bestimmt. Oder halt, also Exit Game ist ja sowieso auch inspiriert von so Escape Rooms und so. Ja. Und ich fand es jetzt da sogar noch ein bisschen geiler, weil das sind so Krimispiele. Also man ist quasi, ich war Detektivin und musste so einen Fall lösen. Und das war alles so ein bisschen realer und nicht so random, ne? Bei Exit Game ist ja immer so, ja, und jetzt musst du hier gucken, oh, hier sind ja ein paar Flaschen in verschiedenen Farben. Oh, wie ist der Code für dieses Zahlenschloss? Also so war das jetzt nicht, sondern man hat halt wirklich relativ realistisch da so einen Krimi-Fall gelöst. Und die machen das ganz cool in so einer Kombi. Das ist mit einer Website und man kriegt immer so E-Mails und so, aber man hat auch physisches Zeug, Zettelkram, den man irgendwie durchsuchen muss und verfolgt quasi jemanden über so GPS-Daten, die man bekommen hat und so. Also, hat richtig Spaß gemacht. So Spectre Games heißen die. Und ich habe das Spiel quasi getestet, aber ein anderes Spiel ist schon draußen. Also, man kann das kaufen bei Amazon dann. Also, ich sag's jetzt einfach mal, weil kleine Werbung an dieser Stelle, weil es wirklich richtig Spaß gemacht hat. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes.
Dann knüpfe ich gleich mal an diesen Werbeblock, den wir gemacht haben, wenn wir einmal dabei sind. Denn wir sagen immer am Ende der Folge, dass ihr diesen Podcast, wenn ihr möchtet, gern ein bisschen finanziell unterstützen könnt. Und vielleicht ist das Ende der falsche Zeitpunkt dafür. Deswegen holen wir es heute mal nach vorne. Also wir sagen, wie es ist. Die Podigy-Jahresgebühr für das Hosting unseres Podcasts steht wieder an. Das ist nicht wenig Geld und wir machen das hier alles in unserer Freizeit. Es ist bei Kofi in letzter Zeit nicht so viel reingekommen. Das ist nicht schlimm, ihr müsst nichts geben. Aber falls ihr es einfach nur vergessen habt oder nie hört, weil ihr den Podcast frühzeitig abschaltet, dann sei hier nochmal dran erinnert. Ihr findet in den Shownotes den Link zu unserem Kofi-Profil. Das ist eine kleine Crowdfunding-Plattform. Da könnt ihr per PayPal ganz einfach ein paar Euro rüberschicken. Und das wäre ganz, ganz, ganz toll. Dann können wir Podigy bezahlen und euch auch weiterhin schöne Podcast-Folgen machen. Würden wir uns sehr drüber freuen.
Genau, ansonsten muss ich tatsächlich zum Kunsträuber werden. Wollt ihr das? Wollt ihr das?
Ja.
Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, uns das auch gerne geben, dann kaufen wir uns so einen kleinen Kranwagen.
Genau.
Aber ja, dann steigen wir ein ins Thema, oder? Also Project Hail Mary, der Astronaut, ist ja eigentlich ein Buch, also es ist eine Buchvorlage, die jetzt verfilmt wurde. Das Buch ist von Andy Weir, der auch der Marsianer gemacht hat, worüber wir ja auch schon mehrmals gesprochen haben. Was den so ausmacht, ist ja, und deswegen bin ich super gespannt, was für ein Siegel wir hier am Ende vergeben, ist ja, dass die ziemlich realistisch sind, die Sachen. Also es wird ja so zu Hard Science Fiction gezählt. Man liest das und oder hört das und denkt, ah ja, könnte schon so sein. Genau, deswegen bin ich super gespannt. Habt ihr das Buch gelesen oder gehört?
Nein.
Nein, ich auch nicht. Aber im Zug der Recherche jetzt natürlich irgendwie so ganz viel Hype bekommen, das doch nochmal zu lesen, weil ich habe ein Interview mit Andy Weir gesehen und da hat er der Interviewerin seine Excel-Tabellen gezeigt und er hat quasi für jeden Aspekt, sowohl des Raumschiffs als auch von Rocky und der ganzen Mission und der Astrophagen und so weiter, also der hat für jedes Detail hat er ein eigenes Excel-Spreadsheet mit allen möglichen physikalischen Größen, Formeln, Herleitungen, wenn das so ist, wie hängt das zusammen? Und das hat mir jetzt nochmal ganz viel Lust drauf gemacht, noch mehr in das Thema einzusteigen. Im Film ist das ja alles logischerweise aus zeitlichen Gründen sehr verkürzt dargestellt. Aber diese Physik dahinter, Anne, du kannst da bestimmt mehr erzählen, du hast ja gelesen.
Ja, voll.
Das ist einfach so super spannend, dass er wirklich das versucht, so akkurat zu machen. Und er hat gesagt, der Fehler oder die Fehler oder wo er quasi sich das ausdenkt, die findest du erst, wenn du auf die Quantenebene runtergehst. Also er hat gesagt, er hat quasi die wissenschaftlichen Fehler seines Buches im Mikrokosmos versteckt und erst wenn du da runter gehst, funktioniert es nicht mehr, alles andere haut hin.
Das finde ich auch krass, das mit Excel-Tabellen wusste ich natürlich nicht, aber dass er sich so viele Gedanken gemacht hat, schon, das ist ja auch bei den anderen Büchern so und ich glaube jetzt bei Project Hail Mary war es auch so, dass das eigentlich erst anders gedacht war, die Geschichte, dann hat das nochmal alles über den Haufen geworfen und so aus verschiedenen Elementen, die er schon hatte, dann eben die Geschichte so zusammengemacht. Ich habe tatsächlich das Hörbuch gehört, kann ich auch mega empfehlen. Und es ist genau, wie du sagst, also es ist ja immer mehr, also das Buch ist ja immer mehr, immer detaillierter, der Film rusht natürlich ein paar Sachen und erklärt auch ein paar von den Wissenschaftssachen nicht so doll, wie das im Buch erklärt ist, ne, also das ist auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall so.
Mhm.
Das Buch ist ja noch nicht so alt und der Film ist super neu. Also haben vielleicht ein paar von euch den noch gar nicht gesehen. Deswegen kommt jetzt hier erstmal eine Zusammenfassung von Der Astronaut, Project Hail Mary.
Project Hail Mary ist ein Buch vom amerikanischen Science-Fiction-Autor Andy Weir, das 2021 erschienen ist und nun als Verfilmung mit Ryan Gosling und Sandra Hüller in den Kinos angekommen ist. Erzählt wird die Geschichte des Lehrers Ryland Grace, der komplett allein und ohne Erinnerungen in einem Raumschiff aufwacht, im 11 Lichtjahre von der Erde entfernten Sternsystem Tau Ceti. Dort begegnet er einem fremdartigen Raumschiff, dessen einziger Passagier ein fünfbeiniges außerirdisches Steinwesen ist, das er aufgrund seines Erscheinungsbildes Rocky nennt. Nach anfänglichen Kommunikationsproblemen freunden sich die beiden völlig verschiedenen Spezies miteinander an und als Rylands Erinnerungen bruchstückhaft zurückkehren, wird ihm klar, dass Rocky und er mit der gleichen Mission ins All geschickt wurden, nämlich um das Leben auf ihrem Heimatplaneten zu retten. Denn in beiden Sonnensystemen macht sich eine ungewöhnliche Plage breit. Außerirdische Mikroorganismen, genannt Astrophagen, die sich von der Energie der jeweiligen Sonne ernähren, schneiden ihrem Heimatplaneten langsam aber sicher die Energiezufuhr ab. Mit Erfindungsgeist, cleverer Zusammenarbeit und aufopfernder Freundschaft setzen die beiden alles daran, eine Lösung zu finden, nicht nur für das Überleben der eigenen Spezies, sondern auch der des neu gewonnenen Freundes. Der Film lebt dabei nicht nur von sympathischen Charakteren, witzigen Missverständnissen und malerischen Weltallbildern, sondern vor allem auch von einer riesigen Portion Realismus und einer klar erkennbaren Liebesbekundung an die Wissenschaft.
Was ich gelesen hatte, und natürlich habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht, als ich den Film geguckt habe, aber Rocky, die Figur, die ist nicht nur CGI. Also oft ist es ja bei solchen Filmen so, dass das quasi alles CGI ist, aber Rocky ist eine Puppe und das fand ich so ganz niedlich, dass sie das so gemacht haben.
Von James Ortiz gespielt, der ein begnadeter Puppenkünstler ist. Und ich finde, das sollte man auch erwähnen. Ne? Also Sandra Hüller geht ja auch irgendwie unter in der ganzen Pressetour. Du siehst ja eigentlich immer nur Ryan Gosling. Und James Ortiz muss man eigentlich auch mit erwähnen, weil der trägt ja den Film durch sein Puppenspiel. Das ist schon echt ziemlich geil.
Ja, und er spricht Rocky auch, also in der englischen Version. Genau. Und die haben das halt eben unter anderem deswegen gemacht, weil es ja auch dann für Ryan Gosling besser und schöner ist zu Schauspielern. Also wenn man quasi so ein richtiges Gegenüber hat und nicht gegen so eine Wand spielt, die dann später halt irgendwie dazu animiert wird.
Ja. Und überhaupt haben die in dem ganzen Film extrem wenig CGI eingesetzt. Also der ganze Film ist wohl ohne Greenscreen gedreht.
Ja. Krass.
Was ganz schön abgefahren ist. Und auch bei Rocky habe ich mich dann echt bei manchen Szenen gefragt, so, wie haben die das gemacht ohne CGI? So klar, wenn der gestikuliert und die reden da miteinander, okay. Aber das sind ja schon so ein paar Sachen oder so ein paar Szenen, wo er so rumläuft und man sieht einfach nichts, dass es eine Puppe ist. Ne? Also,
ja, aber ich glaube, bei ein paar Sachen ist so noch CGI obendrauf.
Ja, klar, obendrauf setzen die das
aber
immer,
trotzdem.
Insgesamt fand ich das extrem cool gemacht und auch so diese ganzen Szenen im Weltall, auch diese Weltraumspaziergänge, die man sieht, alles ohne CGI, geil. Oder ohne Greenscreen, vielleicht so gesagt, aber alles sehr handgemacht und ich finde, das macht den Film auch sehr greifbar. Also dadurch wirkt er sehr, sehr cool.
Ich habe auch einen Shot gesehen, das ist glaube ich der schönste Shot des Films, den sieht man auch im Trailer, da schwebt er durch diesen roten Mikrokosmos der Astrophagen. Und das haben sie ganz praktisch gedreht, indem sie so Hühnerstallgitter um Ryan Gosling drumherum gemacht haben. Und dann lauter so Metallfäden. Und dann haben die noch einen Wassertank gehabt. Und da haben die quasi so Glitzer oder irgendwas reingemacht. Und das gefilmt. Und Ryan Gosling hat erzählt, er hing da halt, musste das irgendwie spielen und hat nichts gesehen. Und er hat nur gehört, wie die auf dem Bildschirm, die auf dem Bildschirm geguckt haben, wie die alle geweint haben und gesagt haben, es sieht so schön aus, es ist so schön. Und er sagt, ich hänge hier im Hühnerkäfig, ich muss hier irgendwas machen, so. Das fand ich sehr lustig.
Was ist mit euch?
Dass das ja auch dazugehört, wenn du Schauspieler oder Schauspielerin bist, ne, dass du das auch acten musst. Nicht nur deinen Charakter, sondern diese Vorstellungskraft der Welt um dich rum, die erst in der Postproduktion entsteht. So, das fand ich schon irgendwie spannend.
Ein paar von euch haben sich vielleicht so wie ich gefragt, warum eigentlich Project Hail Mary? Ein paar von euch wissen es vielleicht auch. Ich glaube, so American Football ist ja auch immer mehr im Kommen, so in Deutschland. Hail Mary heißt eigentlich Ave Maria auf Englisch. Also ist dieses Gebet, was man halt so macht in der Kirche. Mhm. Aber es ist auch so ein Move beim American Football. Und zwar ein Verzweiflungsmove. Also daher kommt der Name für den Film oder für das Buch. Da spielt man irgendwie so einen super langen Pass nach vorne, was eigentlich wenig Erfolgsaussichten hat. Und deswegen macht man das vielleicht, wenn überhaupt am Ende des Spiels. Aber ja, daher kommt der Name. Verzweiflungsmove. Und das ist es ja hier auch.
Man schießt ins Blaue und hofft, dass irgendjemand den
da
Ball fängt und dann noch in Tor landet oder in Treffer landet. Ja.
Ich hab noch einen coolen Funfact. Und zwar kommt Rocky ja vom Planet 40 Iridiani AB. Mhm. Und das ist auch vielleicht Vulkan von Star Trek. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen hattet. Aber in der Serie Star Trek wird nie so richtig gesagt, wo genau Vulkan eigentlich ist. Aber es gab wohl mal irgendwie so eine Situation oder so einen Artikel, wo Gene Roddenberry zusammen mit so Harvard-Leuten so spekuliert hat, welcher Stern für Vulkan eigentlich in Frage kommt. Und dann haben sie sich halt irgendwie auf 40 Iridiani A geeinigt. Und dann ist es auch noch in so einem offiziellen Star Trek-Buch vermerkt.
Das heißt, Rocky und Mr. Spock sind Nachbarn.
Quasi, ja.
Aber da muss man auch dazu sagen, kleiner Downer, es gab 2025 eine Studie, die jetzt rausgefunden hat, dass es leider um Tau Ceti keine Planeten gibt.
Oh.
Dass es das, was sie erwartet haben, nur so Fluktuationen in der Helligkeit des Sterns sind und deswegen, ja, auch die Grundlage des Buches damit so ein bisschen flöten geht. Aber zu dem Zeitpunkt, als Andy Weir das Buch geschrieben hat, also so 2018, 2019, da war das noch gängige Theorie, deswegen kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Aber das ist jetzt schon die erste wissenschaftliche Prüfung, müssen wir sagen, schade.
Ich würde sagen, mit dieser traurigen Erkenntnis, dass es die Planeten alle nicht gibt,
hören wir auf. Starten hören wir auf.
Tschüss, Stinktier. Ja. Starten wir in den wissenschaftlichen Teil, wollte ich sagen.
Der ganze Aufhänger des Films ist ja, dass auf der Sonnenoberfläche interstellare Mikroben wachsen. So eine Art Schimmel oder Algen, die das Licht absorbieren und die heißen im Film Astrophagen. Und die Sonne wird also dunkler und die Himmelskörper um die Sonne rum werden kälter, eben auch die Erde. Und die Folge ist eben Massensterben auf irgendwelchen belebten Planeten, weil diese Astrophagen, die wandern von Sonnensystem zu Sonnensystem. Und eben, das ist eben auch auf dem Planeten passiert, von dem Rocky kommt. Und die können dann eben weiterziehen. Und im Film wandern die dann zur Venus wegen der CO2-haltigen Atmosphäre, um sich dort zu vermehren. Das brauchen die eben. Und da sieht man im Film schon wieder sehr cool, wie Wissenschaft funktioniert. Wenn die rausfinden, dass die dieses CO2 brauchen, dazu machen die irgendwelche Tests. Es gibt eine Hypothese und dann probieren die das einfach aus in so einem super weirden Experiment, was so ein bisschen aus dem Baumarkt zusammengeschustert ist. Und das ist ziemlich cool, weil genauso läuft es auch in der Wissenschaft. Wenn man irgendwas testen will, anstatt sich irgend so ein abgefahrenes Gerät zu kaufen, wird dann nämlich auch oft irgendwas einfach zusammengesteckt und ausprobiert. Mhm. Also das ist ein Aspekt von dem Film, der sieht schon mal sehr, sehr cool aus und trifft die Realität auch echt gut. So, die wandern dann eben von Stern zu Stern und infizieren benachbarte Sterne, die bis zu 8 Lichtjahre auseinander liegen. Also das ist eine Strecke, die Licht in 8 Jahren zurücklegt, was extrem viel ist. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, unser nächster Stern Proxima Centauri ist 4 Lichtjahre weg. Und das ist schon echt weit. So, jedenfalls läuft es so, die absorbieren die Energie des Sterns, bis sie keine weitere Energie speichern können. Wenn die voll sind, reisen die eben zu dem Planeten mit einem hohen CO2-Gehalt, reproduzieren sich und dann reisen die gemeinsam weiter, wieder zu einem Stern, absorbieren Energie und so weiter und so fort.
Coole Reisegruppe.
Es ist übelst coole Reisegruppe.
Nett, was die so unternehmen.
Ja, voll geil. Und das klingt alles super abgefahren. Und Einzeller im All in Sonnennähe, die nicht sterben, gibt's das? Soweit wir wissen, nein. Also, Andy Weir an der Stelle auch schon wieder. Leider nein.
Aber coole Idee, muss man sagen, ne? Also ja, geiles Konzept so.
Genau, also dieser ganze Film steckt voller geiler Konzepte. Und auch die Idee, wo die Energie herkriegen, da steckt extrem viel ziemlich coole Physik drin. Und ich bin dann bei der Recherche auch voll in dieses Rabbit Hole reingefallen. Ne? Und musste so ein bisschen aufpassen, was ich heute erzähle, damit es nicht wieder zu lang wird. Also, laut Andy Weir absorbieren die nicht einfach nur Licht, sondern Neutrinos. Mhm. Was sind Neutrinos? Ab jetzt wird's physikalisch.
Fuck.
So. Willkommen. Also, wir sind übrigens wieder am Anfang des Podcasts und sofort kommt wieder die harte Physik. Also, Neutrinos sind Elementarteilchen mit einer winzig kleinen Masse und keiner Ladung. Und der Hit an denen ist eigentlich, dass die kaum mit anderer Materie wechselwirken, deswegen nennt man die auch Geisterteilchen. Und das liegt daran, dass die Neutrinos eigentlich nur auf die schwache Kernwechselwirkung reagieren. Also auch auf Gravitation, aber weil die so eine winzig kleine Masse haben, merkt man da von der Gravitation eigentlich nichts. Und diese schwache Wechselwirkung, das ist eine von diesen vier Grundkräften, die es gibt, die wird aber erst so richtig aktiv, wenn sich Dinge sehr, sehr nahe kommen. Und die greift erst da eigentlich, wenn man so im Bereich 10 hoch minus 18 Meter von dem Objekt weg ist, mit dem man interagieren will. Also 10 hoch minus 18 Meter, das ist ungefähr nochmal ein Milliardstel von einem Atomdurchmesser.
Also da müssen sich Sachen wirklich nahe kommen. Nicht so wie, wenn wir uns irgendwie nahe kommen, das reicht nicht.
Genau, also das ist ein sau kleiner Abstand. Und wenn man sich jetzt wieder anguckt, wie sieht so ein Atom eigentlich aus? Das ist im Wesentlichen leer. Die müssten also schon direkt auf den Atomkern donnern, damit da überhaupt irgendwas passiert. Mhm. Deswegen passiert da eigentlich nichts. Und wo kommen die Neutrinos her? Natürlich aus der Sonne. Und das stimmt erstmal, ne? Die entstehen bei den Fusionsprozessen in der Sonne über die Proton-Proton-Kette. Das ist so ein mehrstufiger Prozess, wie eben aus dem einfachsten Zeug, aus Protonen, dann komplexeres Zeug, wie komplexe Atome eben wird. Und es gibt auch noch verschiedene Arten von Neutrinos, aber das ist jetzt hier zu kompliziert. Lass mal an der Stelle erstmal weg. Und jedenfalls noch mehr coole Facts zu Neutrinos. Bei diesem ganzen Fusionshokuspokus entsteht ja auch eine Menge Licht. Deswegen braucht man im Sommer eine Sonnenbrille, ne? Weil da kommt echt viel Licht raus. Und wahrscheinlich wisst ihr es schon, aber schätzt mal, wie lang ein Photon, also ein Lichtteilchen, aus dem Inneren der Sonne bis an die Oberfläche braucht.
Oh, ich weiß es, es ist wirklich lang, aber ich weiß es gerade auch nicht.
Das sind doch Hunderttausende bis Millionen Jahre, ne, die da rumwabern. Also von der Sonne bis zu uns sind es 8 Minuten, aber vom Inneren bis an die Oberfläche paar hunderttausend Jahre.
Ja. Also es ist, ja, je nachdem natürlich, was passiert, aber so um die 40.000 Jahre. Bis zu 100.000 Jahre. Aber es ist absurd lang. Also was war denn vor 40.000 Jahren los? Da gab es Neandertaler und Menschen haben angefangen, Höhlenwände zu bemalen. Und da ist das Licht entstanden, was wir heute von der Sonne sehen. Ja. Das ist, finde ich, schon echt ein cooler Fact.
Crazy. Antikes Licht könnte man sagen.
Antikes Licht könnte man sagen, genau. Das ist ja sogar fast noch prähistorisch.
Ja. Das könnten wir stehlen und teuer verkaufen.
Genau, ey, so können wir jetzt unseren Podcast finanzieren.
Das klingt auch nach einem sehr guten Esoterik-Scam.
Auf jeden Fall.
Antike Lichtheilung, jetzt bei Wissen hinter den Kulissen. 200 Euro die Flasche.
Ja, also warum das Licht so lange braucht, um rauszukommen, ist, weil diese Photonen, die da entstehen, die interagieren natürlich wieder mit den Atomen in der Sonne, werden absorbiert, reemittiert und so weiter. Da gibt es wie so ein Ping-Pong, bis die dann irgendwann rauskommen. Aber die Neutrinos, weil die eben quasi nicht interagieren, die kommen eigentlich sofort raus. Ja, die entstehen, sind fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, kommen raus, fliegen zu uns, alles cool. Und es gibt so eine Zahl, wie viele Neutrinos eigentlich die ganze Zeit auf die Erde treffen. Und vielleicht kennt ihr die auch. Und zwar gibt es so diese Daumenregel.
Ja.
Also wenn man seinen Daumennagel nimmt und hält ihn in die Sonne, wie viele Neutrinos da pro Sekunde durchfliegen? Habt ihr die Zahl zufällig gerade da?
Ich kenne das auch mit der Handfläche. Wie viel sind es da? Milliarden, glaube ich sogar.
Ja, also durch den Daumennagel sind es zwischen 60 und 100 Milliarden pro Sekunde. Und es passiert einfach nichts.
Ja, das ist irre.
Ja, das ist krass. Es gibt ja auch, es gibt hier ja auf der Erde ja auch so Neutrino-Detektoren. Mhm. Und die müssen so riesig sein. Die sind, es gibt einen Japan. In der Antarktis. In Japan auch, ich glaube im Mittelmeer auch, also die sind Kubikmeter groß.
Und unter der Oberfläche, ne? Übelst weit unten werden die gebaut.
Genau, im Wasser oder eben im Eis von der Antarktis. Und dann hoffen die halt, dass es vielleicht mal mit einem Wassermolekül da irgendwie interagiert wird. Das ist echt krass.
Ja, und das ist das Krasse, diese Detektoren, also als ich in Erlangen war zu diesen fantastischen Comics, die hatten dort in diesem Physikinstitut, hatten die diese Neutrino-Detektoren rumstehen. Also die man in die Arktis versenkt, das sind so kugelförmige Dinger, die haben so einen Durchmesser von ungefähr einem Meter und die packt man in die Arktis und richtet sie in Richtung Nordpol aus und zwar deswegen, weil die Erde ist da wie so ein Filter für alle anderen Elementarteilchen, also alles wird abgeschirmt, was von der Sonne kommt, außer die Neutrinos, die quasi noch durch die ganze Erde durchfliegen und dann mit diesem Detektor interagieren, beziehungsweise mit den Wassermolekülen da drin, um die dann indirekt zu detektieren. Und das ist das Krasse, wenn das solche Geisterteilchen sind, die eigentlich nichts machen, dann muss man sich ein übelst abgefahrenes Experiment überlegen, damit man die überhaupt detektieren kann.
Mhm.
Und deswegen hat es auch so ewig gedauert, um das zu machen. Und zwar ging der Nachweis eigentlich über das Antiteilchen des Neutrinos, das Antineutrino, das dann mit Wasser interagiert hat, da irgendwelche Photonen erzeugt hat, die man dann gemessen hat. Und dann hat man rückgeschlossen, das ist jetzt ein Neutrino gewesen.
Alter.
Mega abgefahren. Und dafür gab es dann auch einen Nobelpreis.
Na klar.
Und die Mikroben fressen das, ja?
Genau. Und das ist jetzt nämlich der Punkt. Also wenn das Zeug nicht mit irgendwas interagiert. Wie machen das diese Astrophagen? Wie fangen die Neutrinos? Und da hat jetzt Andy Weir ein Konzept entwickelt, das er Neutrino-Resonanzabsorption nennt. Denn diese Astrophagen, das sind ja irgendwelche Mikroben und die müssen ja aus irgendwas bestehen. Und er sagt jetzt, okay, die haben auf der Oberfläche so eine nährungsweise kristalline Struktur aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit Siliziumverbindung. Und solche Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die gibt es tatsächlich, das ist so Graphen zu so Röhrchen gerollt. Und das Ganze soll jetzt so beschaffen sein, dass das Licht komplett absorbiert wird. Deswegen sind die Dinger eben schwarz, wie man auch im Film sieht. Und jetzt feuert dieser Andy Weir ziemlich viel Quantenmechanik ab und sagt, dass die Wellenfunktion der Neutrinos genau zu diesem Gitter passt und das Gitter dann wie eine Antenne für diese Neutrinos ist, wo diese Neutrino-Wellen genau reinpassen.
Wie war das noch? Auf der Quantenebene denkt er sich Sachen aus?
Ja, genau. Und an der Stelle wird es halt jetzt so ein bisschen schwierig physikalisch, will ich mal sagen. Also, dass solche Gitter und Wellen gut zueinander passen und dann Dinge absorbieren können und gut miteinander wechselwirken, das gibt es tatsächlich zum Beispiel bei optischen Gittern. Mhm. Na, zum Beispiel so Schmetterlinge, die haben so Gitterstrukturen auf ihren Flügeln. Deswegen absorbieren die bestimmte Wellenlängen, andere werden reflektiert und gut gebeugt und so.
Und deswegen sind die so schön bunt und so, ne?
Deswegen sind die so schön bunt, genau. Mhm. Und das Problem ist aber, dass die Wellenfunktion von so einem Teilchen nicht so ist wie eine Radiowelle, die irgendwie Information transportiert oder jetzt wie Licht, dass da eine bestimmte Farbe irgendwie drin steckt, sondern das gibt eine Wahrscheinlichkeit an, dass ein Teilchen an einem bestimmten Ort ist. Und dass jetzt ein Gitter mit einem Objekt oder mit einer Welle interagieren kann, dazu braucht es die richtige Wellenlänge. Also das Gitter muss also in der Größenordnung der Wellenlänge sein, damit da irgendwie was passiert. Aber wenn wir jetzt solchen Kohlenstoff hernehmen, so Graphen, dann hat das eine Gitterkonstante von 2,5 Angströmen. Also das sind 0,25 Nanometer, sauklein. Das gibt an, wie breit ist das Gitter. Wenn man jetzt die Wellenlänge von solchen Sonnenneutrinos ausrechnet, dann liegt die bei 0,003 Angströmen. Also viel, viel kleiner. Das bedeutet, die Neutrinos sind zu klein, um Wechsel zu wirken. Das heißt, da würde eigentlich nichts passieren. Das heißt, das Neutrino würde auch durch dieses Gitter einfach durchgehen. Als Energielieferant sind die für diese Astrophagen also erstmal nicht zu gebrauchen. Und außerdem ist diese Materiewelle, wie man das so nennt, das ist nicht eine Welle im Sinne von Lichtwelle. Ne? Das ist das andere.
Also man kann quasi nicht die Energie so übertragen wie von Licht.
Ja.
Auf die Atome.
So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum nutzen die Astrophagen nicht einfach Licht? Weil die sind schwarz, eine schwarze Oberfläche absorbiert gut Licht. Kennt man ja, wenn man ein schwarzes T-Shirt oder sowas anhat, das wird im Sommer ziemlich warm. Könnte man ja machen. Das liegt daran, dass in Licht relativ wenig Energie steckt und die Astrophagen ja sehr, sehr viel Energie brauchen. Diese Energie, die jetzt in dem Neutrino steckt, das ist ja im Wesentlichen die kinetische Energie, die Bewegungsenergie, die muss ja jetzt auch irgendwie gespeichert werden. Und dazu nutzen diese Astrophagen die sogenannte Paarerzeugung, also die Erzeugung von einem Teilchen-Antiteilchen-Paar. Die machen also aus Energie Materie, die nutzen also diese berühmteste Gleichung aller Zeiten, E gleich M mal C Quadrat. Mhm. So, und Weir schreibt jetzt in seinem Buch, dass durch die Wechselwirkung des Neutrinos mit dem Gitter der Astrophagen ihre kinetische Energie abgegeben wird und diese Energie dann in so einem Elektron-Positronen-Paar gespeichert wird. Und die würden sich aber eigentlich sofort wieder zur Energie vernichten. Auch seltsam. Und deswegen sagt er jetzt, okay, im Inneren der Astrophage ist ein Superfluid oder auch Suprafluid. Und dieses Suprafluid...
Immer verrückter.
Es wird immer verrückter.
Mach mich jetzt schon fertig.
Echt. Dieses Superfluid, das trennt jetzt diese Teilchen und Antiteilchen. Und Superfluide, die gibt es auch tatsächlich. Das sind Fluide ohne Viskosität. Also die haben keine innere Reibung, was cool ist, weil durch Reibung immer irgendwie Energie verloren geht. Und diese Trennung, die funktioniert jetzt so, dass Teilchen und Antiteilchen ja unterschiedliche Ladungen haben. Also das eine ist positiv, das andere ist negativ. Mhm. Dieses Gitter erzeugt übrigens auch ein Magnetfeld, das sehr, sehr stark sein muss. Und das trennt jetzt diese Ladung. Also wenn wir annehmen, dass diese Astrophagen kleine Magnetfelder haben, beziehungsweise sehr lokalisierte, starke Magnetfelder, dann würde auch das erstmal funktionieren. Und die Superfluide, die richten jetzt die Spins, also auch wieder eine Quanteneigenschaft von diesen Teilchen aus, dass sie sich jetzt abstoßen, anstatt irgendwie zusammenzukommen. Auch das, könnte man sagen, funktioniert jetzt erstmal. Das Problem ist aber jetzt wieder, dass in so einem Fluid ja auch Elektronen drin sind. Die würden sich jetzt eigentlich mit den Positronen sofort wieder vernichten. Aber auch hier, und jetzt kommt wieder Andy Weir mit einem geilen Fact, es in solchen Superfluiden, zum Beispiel in Helium, was man auf 2, irgendwas Kelvin abkühlt, also sehr, sehr nah am absoluten Nullpunkt, da bilden die Elektronen Blasen. Das heißt, die kapseln sich so ein bisschen vom Rest ab. Und jetzt kann man annehmen, wenn die Elektronen dort Blasen bilden, dass auch die Positronen Blasen bilden. Also auch hier könnte man sagen, ja, auch das hat einen tatsächlichen, echten physikalischen Hintergrund. Das heißt hier, Andy Weir, gute Sache. Das könnte also erstmal klappen.
Das heißt also, weil das war jetzt, das waren wirklich sehr, 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 also Henry, du ja. Wirklich, wir sind übernächtig, du bist der erste Fadier. Holy shit. Ich versuche das mal kurz hier zusammenzufassen. Das heißt also, im Inneren der Astrophagen, die Prozesse, die sind legit, ja. Aber die Art und Weise, wie die Neutrinos ins Innere gelangen, die ist nicht legit.
Ja.
Gut.
Gut, haben wir das auch geklärt?
Haben wir das geklärt?
Shit, und ihr, shit.
So, ich bin jetzt gleich fertig. Ich habe es fast
Danke.
Geschafft. Also, er sagt jetzt, Grace findet jetzt heraus, dass die Astrophagen sterben, wenn sie zu heiß werden. Und auch das passt zu diesem ganzen Quantenzeug, weil wenn Dinge zu heiß werden, dann verlieren die diese Quanteneigenschaften, weil dann kollabiert diese Wellenfunktion, dann interagieren die Teilchen sehr, sehr stark miteinander und diese Quanteneigenschaft geht verloren. Also auch das, yes. Es gibt da noch viel, viel mehr cooles Zeug zu erzählen. Zum Beispiel nutzen die Astrophagen dann ja auch als Antrieb. Und auch das würde tatsächlich funktionieren. Aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal Ende Gelände hier.
Machen wir mal einen Break jetzt.
Machen wir mal einen Break. Also fassen wir zusammen. Dass die Neutrinos absorbieren, nein, geht nicht. Aber grundsätzlich die anderen Prozesse, wie die Energie speichern, also Teilchen-Antiteilchenpaare, das würde auf jeden Fall funktionieren und auch der Antrieb würde klappen.
Yay.
Wahnsinn.
Meinte ja vorhin, dass ich das Hörbuch angehört habe von Project Hail Mary und als ich den Film geguckt habe, habe ich natürlich schon nicht mehr alles gewusst, was in dem Buch steht. Ne? Dann gucke ich so den Film und dann hat mich so richtig überrascht, diese Stelle, wo die auf einmal aufhören zu beschleunigen und er dann so in der Schwerelosigkeit ist. Und ich dachte so, scheiße, das hast du total vergessen, dass das da ein Ding war. Also am Anfang sind die ja da, oder ist er ja alleine da in dem Raumschiff. Und es wirkt ja so, als würde es Schwerkraft geben. Und es hört plötzlich auf. Und die Erklärung ist halt, das Schiff hat durch diesen crazy Astrophagenantrieb, den die da haben, hat einfach die ganze Zeit beschleunigt. Und durch diese Beschleunigung hat man halt so ein bisschen das Gefühl von Schwerkraft. Später ist er dann in der Schwerelosigkeit, aber die haben in dem Raumschiff die Möglichkeit, künstliche Schwerkraft zu aktivieren, nenne ich es jetzt mal. Und das ist so eins meiner Lieblingsraumfahrtkonzepte, weil das schon seit Anbeginn der Raumfahrt immer wieder so im Raum steht und einfach nicht gemacht wird. Also ich finde es so crazy, so die allerersten Science-Fiction-Ideen auch so um 1900, die hatten das alle. Also wenn sich da jemand so ein Raumschiff ausgedacht hat, es hatte immer künstliche Schwerkraft, was wahrscheinlich daran liegt, dass man früher dachte, man braucht das unbedingt. Also Menschen brauchen Schwerkraft halt so unbedingt, dass es nicht ohne geht. Und am Ende, also ich mach's kurz, es war immer wieder, hat man überlegt, lass machen, oh zu teuer. Und dann hat man sich ja so langsam quasi rangetastet mit den ersten Missionen, die ja nur so ganz kurz ging. Apollo war dann ja 3 Tage und so weiter. Und dann hat man halt so gemerkt, ja, okay, geht schon, dass Menschen halt auch ohne künstliche Schwerkraft so ein bisschen im All aushalten können. Wir wissen ja, dass Schwerelosigkeit schlecht ist. Hier Muskelschwund, Knochenschwund ist furchtbar. Aber was die ja jetzt machen, und das ist ja, wird ja immer ausgefeilt da mit den Konzepten, die gehen da ja so mit Sport entgegen. Also die machen, auf der ISS muss ja jeder 2 Stunden Sport am Tag machen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Es ist aber immer noch im Gespräch. Also man denkt immer noch so darüber nach, ob man das jetzt nicht doch mal machen möchte. Und ich hatte gelesen, dass ein wissenschaftlicher Berater für den Film Andrew Feustel war, der ist ehemaliger NASA-Astronaut und jetzt arbeitet der bei Vast Space. Und das ist ganz interessant für dieses künstliche Schwerkraftthema, weil Vast Space eine von den Firmen ist, die eine zukünftige kommerzielle Raumstation entwickeln. Und die sind auch die einzigen, die so dieses Konzept künstliche Schwerkraft integrieren wollen in ihre Raumstation. Die hatten schon so eine kleine Demo-Mission, die auch geflogen ist. Und aktuell planen die so, ich sag das immer so vorsichtig, weil ihr wisst ja, Raumfahrtmission, das kommt immer später, aber aktuell planen die 2027 für ihre erste Raumstation, die dann so eine Tech-Demo machen soll, wo man künstliche Schwerkraft simuliert, dann noch ohne Crew an Bord. Also dann wollen die es erstmal so machen. Und die machen das im Prinzip genauso wie in Project Hail Mary. Also die Idee oder die grundsätzliche Idee ist ja, dass du sowas Rotierendes, also so einen rotierenden Bereich hast, der dann durch die Zentrifugalkraft eben die Schwerkraft simuliert. Was die zum Beispiel bei Warspace auch sagen ist, die können das ja, je nachdem wie doll das Ding rotiert, können die ja verschiedene Dinge einstellen. Also man könnte ja nicht nur Schwerkraft wie auf der Erde machen, weil das halt cool ist für die Menschen, die da wohnen, sondern man könnte auch sagen, okay, wir machen jetzt Schwerkraft wie auf dem Mars oder auf dem Mond, dann hat man da so verschiedene Forschungsumgebungen. Also eigentlich eine ziemlich gute Sache und ich bin super gespannt, ob das jetzt wirklich mal umgesetzt wird, weil es halt wie gesagt immer im Gespräch ist. Also es sollte das auch um 2005 rum, sollte es auch schon mal für die ISS so ein Modul geben und das wurde sogar schon angefangen zu bauen in Japan bei der JAXA. Und dann wurde das mittendrin halt wieder so abgesägt aus finanziellen Gründen. Und jetzt steht das in Japan, also wenn man in Japan ist und da diesen Weltraumbahnhof besucht, da steht das so draußen rum, so dieses Konstrukt, was die schon angefangen haben zu bauen, kann man da besichtigen.
Und sag mal, bauen die dann quasi die Fenster aus oder lassen die die weg, damit du nicht ständig verwirrt bist, weil sich draußen alles dreht? Also ist das ein Aspekt, der da wichtig ist oder ist das egal, kann dein Kopf das dann ausschalten? Dass dir nicht schlecht wird, ne? Wie beim Autofahren
ja,
so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei diesem, bei der Raumstation von Warspace nicht. Also das ist ja auch so ein bisschen für Weltraumtourismus gedacht. Das ist auf jeden Fall mit Fenstern. Ja. Das wird sich ja sonst nicht lohnen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das, ob das Fensterdinge so konkret ein Problem ist. Grundsätzlich wollte ich aber auch noch darauf hinaus, dass ja diese so die Kreisbewegungen für Menschen schon ein Problem sind. Die Idee ist ja, das bewegt sich so kontinuierlich und halt konstant, dass man es dann nicht merkt, dass es dann quasi so gefühlt ist, als würde es sich nicht bewegen und man spürt einfach nur die Schwerkraft. Und das ist auch eine ganze Weile so, bis du deinen Kopf bewegst. Dann passieren nämlich Sachen und zwar ist das ganz interessant, da gab es auch 1958 schon mal eine Studie zu von der US Navy und zwar in so einem rotierenden Raum. Also die haben so eine Wohnung quasi auf so eine Rotationsscheibe gestellt, da dann Menschen reingepackt und die hat sich dann auch die ganze Zeit gedreht. Und natürlich, du merkst es am Anfang, wenn es losgeht, weil es da dann beschleunigt. Aber nach einer Zeit fühlst du halt eben diese Bewegung nicht mehr. Wenn du aber dann deinen Kopf bewegst, dann kommt so die Corioliskraft mit rein. Also das nennt sich dann auch der Corioliseffekt. Und dann wird dir schwindelig. So.
Also das Ding ist, die Corioliskraft, die tritt ja auf, wenn man sich innerhalb eines rotierenden Systems bewegt. Also so entstehen ja Wirbelstürme auf der Erdoberfläche und ein Student hat mir mal gesagt, dass er die Corioliskraft beobachtet hat in so einer Trommel auf dem Jahrmarkt, die sich so dreht, wo man so an die Wand gepresst wird. Kennt ihr das?
Mhm. Ja.
Genau.
Und dann der Boden weggeht.
Und der Boden weggeht, genau. Also ja. man wird sozusagen gegen diese Wand gepresst und neben ihm hat jemand gespeit.
Und das wird dann auch an die Wand gepresst wahrscheinlich.
Der Typ hat nach vorne gespeit, aber dadurch, dass sich das Ding unter ihm weggedreht hat, wird sozusagen die Kotze zur Seite hin abgelenkt und man trifft die Nachbarn. So, und das ist eben durch die Corioliskraft. Also das fliegt nicht einfach gerade nach vorne, sondern aus Sicht der rotierenden Leute wird es zur Seite abgelenkt. Und das ist genau das, was du dann auch merkst, wenn du den Kopf drehst. Also dadurch, dass du dich drehst, bewegt sich die Flüssigkeit in deinem Ohr in diesem rotierenden System. Also das ist quasi eine Rotation in der Rotation.
Das Problem ist, dass dein Innenohr quasi diese Rotation registriert, aber du siehst die nicht. Also das ist ja quasi auch so ein bisschen wie seekrank, ne? Also dass du was anderes siehst, als was du fühlst. Und das irritiert dich dann so doll, dass dir schwindelig wird. In der Studie haben sie aber dann irgendwann rausgefunden, dass man sich dran gewöhnen kann, wenn sich dieser Raum nicht zu schnell dreht. Also so bis zu 6 Umdrehungen pro Minute waren okay. Dann konnten die sich nach ein paar Tagen dran gewöhnen. Aber trotzdem, ich stelle es mir schlimm vor. Also wenn ich da teilnehmen würde und dann erstmal 3 Tage wäre mir die ganze Zeit schwindelig. Schlimm.
Ja. Gut, aber wenn jetzt die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, dann würde man das vielleicht auf sich nehmen. Das wiederum, nur ganz kurz, das wiederum hat mich ein bisschen irritiert bei dem Film, dass er sagt, sie müssen ihn jetzt als Astronauten nehmen und er hat kein Astronautentraining und sagt das mehrfach und dann packen sie ihn einfach in das Raumschiff und genau dieser Punkt wäre ja dann zum Beispiel auch eine Sache, ne, dass du das nicht trainiert hast. Also wir müssten ihn eigentlich permanent wahrscheinlich kotzen sehen, gerade wenn er diese künstliche Gravitation da ausfährt.
Im Buch geht es ihm auch am Anfang viel schlechter.
Ja, okay.
Also dieses ganze Aufwachen und so, das ist im Film im Vergleich zum Buch ziemlich gerusht.
Okay.
Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Also in der Astronautenausbildung hängen die ja ständig auch in so einer Zentrifuge rum und so und üben diese ganzen Sachen. Also ja, das stimmt. Trotzdem nicht super unrealistisch. Also man könnte theoretisch auch untrainierte Leute ins All schicken. Also ist natürlich besser, man macht es nicht. Aber es gibt ja jetzt auch immer mehr von diesen kommerziellen Missionen, wo die Leute ja auch jetzt erstmal so ein minimales Training vorher machen, vielleicht 2 Wochen oder so, wo die so ein paar Sachen üben und da geht's ja auch vor allem dann darum, das zu bedienen und so. Aber dass man halt so dieses jahrelange Training, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Was noch ein ganz cooler Funfact ist, ich habe ja jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit gesagt, irgendwie man redet immer darüber, künstliche Schwerkraft zu machen, aber es ist noch nie passiert. Das stimmt eigentlich nicht so ganz. Wisst ihr, während welcher Mission oder in welchem Jahr vielleicht eher, es schon mal so eine klitzekleine Form von künstlicher Schwerkraft gegeben hat in der Raumfahrtgeschichte?
Boah, schwierig. Wenn du so fragst, vielleicht relativ am Anfang in den 60ern.
Stimmt.
Ja.
Also, yes. es war 1966 und zwar bei Gemini 11. Da haben die nämlich quasi das, also es war so, die ersten US-Raumfahrtmissionen waren die Mercury, dann kam Gemini und dann Apollo. Also das war quasi alles, waren so Vorstufen, um dann irgendwann zum Mond zu fliegen. Und da wollten die natürlich auch testen, ihr Raumschiff an ein anderes Raumschiff anzudocken. Also so, wie man es dann später mit der Mondlandefähre machen musste beim Mond. Und bei Gemini 11 haben die halt eben genau das probiert und die haben dann quasi ihr Gemini-Raumschiff an so eine Raketenoberstufe gekoppelt. Und zwar haben die das dann mit so einem 30 Meter langen Seil gemacht. Dann haben sie die Schubdüsen gefeuert und dann hat sich das ganze System so ein bisschen rotiert. Und dann haben die sage und schreibe 0,00015G gespürt. Also minimal, minimale künstliche Schwerkraft. Aber das ist das erste und einzige Mal, wo das zumindest für Menschen so richtig passiert ist. Es gab dann noch in den 70ern sowjetische Missionen, wo die das mit Tieren und Pflanzen getestet haben. Also dass die quasi in der Zentrifuge für ein paar Tage ins All geschickt haben, weil die da halt auch gucken wollten, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Hat es nicht in dem Fall. Aber mit Menschen wurde es halt bisher nicht gemacht. Warum machen die das bei Project Hail Mary? Also grundsätzlich haben wir ja gerade schon gesagt, Schwerelosigkeit ist schlecht für den Körper. Also es ist halt auf die so langfristigen Mission, wie die da haben, ist es halt gut, das zu machen. Das Zweite, und ich glaube, das wird im Film gar nicht so sehr gesagt, das ist ja das eine, bei dieser Beschleunigung die Schwerkraft zu haben, okay. Aber wenn du halt diesen Rotationsteil hast, der die Schwerkraft simulieren soll, das ist ja auch technisch eher komplex. Also wenn sich da irgendwas rotieren soll, ist es ja nicht so einfach, wie einfach nur so eine stabile Kapsel zu bauen, wo dann alle drin sitzen. Das heißt, sowas ist natürlich auch anfällig für Fehler. Also dass da halt Sachen kaputt gehen, dass da irgendwas klemmt, dass das nicht mehr richtig läuft. Und selbst das haben die halt eben in dem Buch bedacht, weil sie nämlich sagen, okay, wir brauchen diese künstliche Schwerkraft vor allem nicht für Ryan und Grace. Wäre ja auch nett, aber nicht unbedingt für ihn, sondern wir brauchen das für die ganzen, fürs Labor, also für die ganzen Instrumente, die die da haben, weil die natürlich darauf ausgelegt sind, auf der Erde zu funktionieren. Und deswegen sagen sie halt auch in dem Buch, dass er das nicht so oft anmachen soll. Also, dass er dieses Rotationsding nicht so oft anmachen soll, um das halt zu schonen, damit es nicht so leicht kaputt geht.
Ja.
Fand ich ganz funny, dass sie sogar so ein, also ich finde, das macht seine Bücher halt auch echt gut, ne? Also, dass halt sogar sowas bedacht wird. Also, so eine eher Kleinigkeit jetzt im Vergleich zu, was da noch alles passiert während der gesamten Geschichte.
Ja. Und in dem Marsianer haben die das ja auch in dem Raumschiff drin, so einen rotierenden Kreis. Übrigens, wenn man das ausrechnet, ich habe das nachgemessen im Film und den Radius von dem Raumschiff hergenommen, das erzeugt tatsächlich Erdgravitation.
Na klar.
Und aber da läuft das Ding ja die ganze Zeit, während der ganzen Mission.
Ja. Stimmt, ja. Da läuft das die ganze Zeit. Aber, also, naja, die sind ja auch nur ein paar Monate unterwegs.
Ja,
das
stimmt.
Das kann man ja jetzt
okay.
nicht
ja,
vergleichen.
Kann man. Ja, ja, mit mehreren Jahren. Ja, ja, du hast recht. Ja, jetzt.
Also, Ryan and Grace ist ja mit der Project Hail Mary ist ja ein paar Jahre unterwegs, aber da ist es ja, wie gesagt, dann auch nicht die ganze Zeit an. Und bei der Marsianer ist es ja auch halt eben nur dieser ein Ring, was ja meistens dann so gedacht wird. Also diese Ringidee ist eigentlich auch ziemlich schlau. Einfach weil wenn du quasi die ganze, also wenn du so eine ganze Kapsel hast und die rotiert, dann hast du ja auch überall verschiedene Art von Gravitation, je nachdem, an welcher Stelle du gerade bist. Aber so ist das ja ziemlich, also mit, das ist, dass man quasi so einen großen Ring hat, ist eigentlich schlau. Es ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie man das denn so kompatibel macht mit zum Beispiel Solarpanelen. Ist jetzt bei Project Hail Mary egal, weil die haben ja ihre ganze Energie aus Astrophagen. Aber in Realität wäre das dann halt nochmal die Frage, okay, ich gucke jetzt, wo passen denn meine Solarpaneele hin, wenn sich eigentlich hier auch noch irgendwas dreht und so und trotzdem immer zur Sonne zeigen soll. Das nochmal so am Rande. Aber ja, also künstliche Gravitation, ich bin gespannt, also ich bin vor allem bei Vast Space gespannt, weil die das ja jetzt wirklich realistisch planen für die Zukunft, ob das da gemacht wird und ob die es dann auch in Zukunft machen. Bei der ISS, ja, die hat ja jetzt eh ein Ablaufdatum, aber da dachte ich mir so, ja, okay, macht halt auch Sinn, dass die jetzt nicht komplett künstliche Schwerkraft hat, weil die soll ja auch ein Labor für die Schwerelosigkeit sein. Also eigentlich ist es schlau, diese Idee von wegen, ja, okay, wir können das hier irgendwie variieren, also wir können verschiedene Geschwindigkeiten einstellen und dann verschiedene Arten von Schwerkraft simulieren. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber ja, gut gemacht. Also ich kann nicht sagen, dass es nicht funktionieren würde, so wie sie es bei Project Hail Mary machen.
Der liebenswerteste Charakter des Films ist natürlich Rocky. Es gab schon nach Erscheinen des Buches eine riesen Fanbase für ihn. Leute haben so Zeichnungen gemacht, wie sie sich ihn vorstellen. Andy Weir fand das auch sehr cool. Es gab ja damals noch kein Bild davon. Das haben wir ja jetzt erst mit dem Film bekommen.
Ich war auch richtig gespannt, wie die Rocky im Film umsetzen. Ja. Also, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die das im Trailer schon zeigen.
Ja.
Oder ob sie es sich so aufsparen. Aber sie hatten es ja dann drin sogar.
Und Andy Weir hat auch gesagt, jetzt bei der filmischen Umsetzung, allen war klar, dass der Film lebt oder stirbt, je nachdem, wie gut wir Rocky darstellen und rüberbringen.
Ja.
Ja, alle lieben Rocky. Das heißt, wir können mal ein bisschen angucken, wie Rocky funktioniert und vor allen Dingen, wie er kommuniziert. Denn das ist eine große Hürde, die auch wir dann überbrücken müssten, wenn wir tatsächlich mal Aliens treffen oder sie uns treffen. Rocky ist ein Stein, der lebt und der auch flüssiges Wasser in seinem Inneren hat, aber unter ganz anderen Bedingungen als hier bei uns auf der Erde. Auf seinem Heimatplaneten Erit hat man eine Oberflächentemperatur von 210 Grad Celsius, so beschreibt es Andy Weir. Und da ist Wasser nur flüssig, also es würde ja bei uns sofort verdampfen, aber es ist dort halt flüssig, weil du so eine dichte und schwere Atmosphäre hast. Die Atmosphäre besteht aus Ammoniak und man hat also 29 Mal den Druck der Erdatmosphäre. Und deswegen wird Wasser quasi so krass zusammengepresst, dass es da nicht gasförmig wird, auch bei einer Temperatur von 210 Grad Celsius.
Wir haben ja eben gesagt, dass Erit, also der Planet, jetzt doch nicht existiert. Also dass man mal dachte, dass es diesen Planeten um 40 Eridiani A gibt. Aber Andy Weir hat quasi den Planeten so konzipiert, wie man dachte, dass da die Bedingungen sind. Also mit dieser dichten Atmosphäre und so, davon ist man zumindest eine Zeit lang mal ausgegangen.
Und er hat sich das wirklich auch überlegt, wie quasi Rocky im Inneren funktionieren könnte. Und zwar so ein bisschen als ein sich selbst erhaltendes Ökosystem. Also alles, was er von außen aufnehmen muss, ist quasi Energie. Das macht er schon in Form von Nahrung. Wir sehen das ja auch, dass er mit seinen kleinen Steinhänden quasi seine Nahrung in Anführungszeichen so zerkleinert von draußen.
Meinst du, als er meinte, Ryland Grace ist so eklig und ja. Wie ja. Er ist, ist schön?
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber er holt sich halt die Energie von außen, aber innen drinne hat er quasi ein System, wie wir es auf der Erde haben, in sich vereint. Also er hat sowohl pflanzliche Zellen als auch tierische Zellen, beziehungsweise das außerirdische Äquivalent dazu, in sich drinne. Und er hat eben verschiedene Zellarten, die in ihm drinne diese quasi Kreislaufwirtschaft komplett am Leben erhalten. Das heißt, er muss nur die Energie zuführen und alles andere in sich drinne funktioniert. Wie diese, kennt ihr diese Pflanzen in diesen großen Glasbehältern, die so ein kleines Ökosystem machen, wo du eigentlich nichts machen musst, außer Sonne drauf scheinen, wo alles so ausbalanciert ist, dass es quasi von selbst wächst und sich erhält?
Sowas bräuchte ich. Bei mir überstehen Pflanzen immer nicht so.
Ja. Und Rocky ist im Inneren quasi genau so ein System. Also er hat auch gesagt, wenn du jetzt quasi eine Zelle von Rocky nehmen würdest und die DNA untersuchst, dann könntest du nicht den gesamten Körper oder den gesamten Organismus nachbauen, wie das bei uns der Fall ist, wenn du die Technik dafür hättest, sondern es sind eben wirklich verschiedene DNA-Signaturen, weil es wirklich verschiedene Zellen sind und nicht nur mit verschiedenen Aufgaben, sondern quasi die verschiedene Spezies sozusagen sind und die in ihm drinne dann eben für dieses Gleichgewicht sorgen.
Das heißt, Rocky ist ein Superorganismus.
Sozusagen, genau.
Ein Superstein.
Ja. Und du hast es jetzt schon angesprochen mit der Nahrung. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die ganzen Details eingehen, wie Rocky jetzt genau funktioniert. Aber die zentrale Frage des Films neben dieser Weltbedrohung ist ja, wie würden wir mit einem Organismus umgehen, der uns völlig fremd ist oder ganz anders als wir? Wir haben uns ja jahrzehntelang Aliens so vorgestellt wie uns, ne? Also groß, die sind halt grau, aber sie haben zwei Arme, zwei Beine, dann haben die diesen großen Kopf und diese schwarzen Augen. Aber irgendwie haben
oder
wir irgendwie...
Grün.
Oder grün. Aber ja. Es sieht immer irgendwie menschlich aus.
Immer humanoid.
Bei Star Trek ist das ja das Ding. Das sind eigentlich alles Aliens, die auf zwei Beinen laufen und die haben nur andere Gesichter oder eine andere Haut, ne? Mhm. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen einfach mal einen Organismus, der so verschieden ist, dass wir gucken müssen, wie können diese beiden Spezies miteinander interagieren. Und Essen ist dabei ein Punkt, denn in der Kultur von Rocky ist es eklig, andere beim Essen zu beobachten. Weil er quasi nur diese Öffnung unten hat, wo er quasi die Nahrung reingibt und dann die alte Nahrung, wo die Energie rausgezogen wurde, wieder rausgibt. Das heißt, der Prozess des Aufnehmens von Nahrung ist der gleiche wie des Abwerfens von Nahrung. Das heißt also, Essen und Scheißen ist bei Rocky ein und dasselbe. Und deswegen findet er es total weird, dass Ryland Grace quasi mit ihm gemeinsam essen möchte. Und das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Gedanken, ne? Dass es nicht nur kulturell Unterschiede gibt. Ja, wir haben ja auch auf der Erde verschiedene Kulturen mit unterschiedlichen Ansichten. Aber dass man die grundlegenden biologischen Funktionen mit so einer sozialen Bewertung verbindet und dann eben sagt, ich finde es super eklig, wenn du mich jetzt hier beim Essen beobachtest. So, jetzt haben wir also ein bisschen das Problem, dass die beiden miteinander sprechen müssen und wir sehen schon, es gibt gravierende Unterschiede, sowohl in der Biologie als auch dann in der Bewertung und in dem, was sich dann aus dieser Biologie als Ritual oder als Notwendigkeit der Handlung ergibt. Und das ist jetzt eben die Frage, wie kommunizieren die dann eigentlich miteinander und würde das überhaupt so funktionieren, wie sie es im Film machen. Es läuft ja so, dass Ryland Grace erstmal auf Rocky zugeht und guckt, was passiert, wenn ich weggehe. Folgt er mir. Dann macht er diese Pantomime-Nummer, wo er tanzt und dann fängt Rocky an, ihn nachzumachen. Und es gibt ein schönes Interview mit einer amerikanischen Linguistin, mit Betty Berner. Und die hat gesagt, das ist ein sehr cleverer Ansatz, weil wenn du versuchen willst, Kommunikation mit einem Alien aufzubauen, dann musst du ja erstmal überlegen, ist für die Aliens die Erfahrung von Realität genauso wie für uns? Das heißt, sie müssen erstmal kooperativ angelegt sein. Ja? Also sie müssen den Willen haben zu kooperieren. Sie müssen irgendwie empathisch sein, damit sie verstehen können, was das Gegenüber überhaupt vorhat und welche Motivationen es hat. Denn was wir ja häufig auch wahrnehmen, ist, dass wenn wir sprechen, haben wir manchmal die Vorstellung, dass das einfach nur so eine, ja, wie so eine Leitung zwischen zwei Personen ist. Ja? Also ich sage etwas, dann geht das in dein Gehirn und dann verstehst du, was ich meine. Ja? Dann habe ich dir quasi meine Informationen übertragen. Und das funktioniert halt nicht so. Es gibt da nämlich einen Artikel von Michael Reddy aus dem Jahr 1979 und der hat eben gesagt, diese Bedeutung, also das, was wir aus dem Gesagten machen, die entsteht ja immer in uns drinne. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendeinen Gedanken oder irgendeinen Satz nehmen und den auf dein Gegenüber rüberschicken und dann kommt genau das an, was du gedacht hast, sondern du musst es auf der Gegenseite immer interpretieren und er sagt und stellt die steile These auf, dass ein großer Teil der menschlichen Kommunikation eigentlich ein leichtes Missverstehen ist und dass diese Missverständnisse aber so klein sind, dass sie uns im Alltag nicht auffallen.
Aber was sind die Missverständnisse?
Naja, die Frage ist ja, ich zum Beispiel kann mir nie vorstellen, wie es ist, Anne zu sein.
Oh, ja.
Du kannst mir zum Beispiel stundenlang berichten, wie du Dinge erfährst, wie du erlebst, wie du sie bewertest. Aber ich kriege niemals die Vorstellung, wie es ist, in dir drin zu sein und wie es sich für dich anfühlt. Und das ist jetzt auch ein zentrales Problem bei der Erlernung, ich sag mal, der Sprache von Rocky. Wir müssen erstmal überlegen, versteht er überhaupt, dass es andere Denkweisen gibt? Also kann sich Rocky vorstellen, dass ein anderes Wesen zu anderen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen kommt? Kann er sich vorstellen, dass es Symbole und Bedeutungseinheiten für Dinge gibt? Also wenn du jetzt eine Tasse hochhältst und sagst, das hier ist eine Tasse, dann ist uns klar, wir verbinden jetzt das Wort Tasse mit dem Objekt Tasse. Aber das ist ja nicht, das kannst du nicht voraussetzen. Also du kannst nicht voraussetzen, dass Aliens ein Wort nutzen, um einem konkreten Ding eine Bedeutung zuzuschreiben. Also versteht ihr, was ich meine? Auf der ja, linguistischen Ebene.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, was im Film und auch im Buch relativ kurz kommt. Also da läuft es ja so, die sagen ein Wort. Rocky wird von Andy Weir beschrieben als jemand, der ein eidetisches Gedächtnis hat. Also man sagt dieses fotografische Gedächtnis. Also alles, was Rocky erfährt, ist für immer in ihm gespeichert. Die haben irgendwie so ein kristallines Gehirn und da könnt ihr halt diese Informationen wie auf einer Festplatte abspeichern.
Praktisch.
So, das heißt, Rocky könnte prinzipiell einfach alle Worte von Ryland Grace nehmen, sich die merken und hätte die dann gespeichert. Aber ich will damit sagen, so funktioniert Sprache nicht. Sprache setzt ja viel, viel, viel weiter unten an.
Ja, vor allem das mit den Gegenständen, das geht halt bei Nomen. Aber wenn du auch so Verben oder Adjektive beschreibst, also haben die überhaupt diese Unterscheidung von verschiedenen Wörtern und so, ist ja auch
absolut.
So
es gibt da noch viel grundlegendere Sachen. Zum Beispiel, man nennt das in der Linguistik Verschiebung und Dislozierung. Also, dass es Dinge, die nicht da sind, dass es die trotzdem gibt. Wenn ich euch sage, ich habe heute Morgen eine Banane gegessen, dann ist das für euch völlig klar, was passiert ist und könnt euch das vorstellen. Ja. Aber ich habe ja jetzt keine Banane in der Hand.
Ja, ja, genau.
Also es könnte halt sein, dass Aliens das nicht verstehen, weil die sagen, wo ist die Banane? Und uns ist klar, ja, die Banane, die habe ich halt heute Morgen gegessen. Die ist halt weg, aber ihr wisst doch, was das ist.
Ihr könnt sie gleich sehen, wenn ich sie ausscheide. Ja, es fängt ja auch bei Rocky schon zum Beispiel damit an, der hat ja keine Augen. Der kann ja so über Echoortung gucken. Das macht das ja dann auch wieder schwierig, quasi auch einzelne Gegenstände zu beschreiben.
Ja, zum Beispiel. Aber bei ihm ist es ja so, er hat ja eine 360-Grad-Sicht. Ja.
Ja.
Das kommt nämlich auch noch mit dazu, dass auch diese verschiedenen Wahrnehmungen ja auch ein Teil dieses gegenseitigen Verstehens sind. Also er muss erstmal verstehen, dass Ryland Grace nur in eine Richtung gucken kann, nach vorne.
Ja, stimmt.
Er muss aber auch verstehen, dass Ryland Grace die Fähigkeit hat, sich zu merken, was hinter ihm ist.
Mhm.
Ja.
Also wir machen uns ein Bild von unserer Umgebung, weil wir uns merken, was hinter uns ist und hoffen, dass es sich nicht verändert hat. Für Rocky ist das ein völlig neues Konzept. Für Rocky ist es auch ein völlig neues Konzept, dass jemand Augen hat, also Organe, die elektromagnetische Wellen aufnehmen und die in Informationen umsetzen im Gehirn. Das ist für Rocky ja auch neu. Er hat ja quasi so kleine, ich sag mal, Ohrmuscheln überall an seinem Körper. Also seine gesamte Körperfläche ist quasi ein riesiges Ohr. Alles, was da drauf trifft, wird über, Andy Weir sagt, über diesen piezoelektrischen Effekt an sein Gehirn weitergeleitet. Ne? Also über quasi Schwingungen oder Stöße auf die Oberfläche. Er wird das weitergeleitet. Er hat dadurch eben diese 360-Grad-Sicht und muss sich prinzipiell nichts von seiner Umgebung merken, weil er sie ständig sieht.
Ja.
Und da gibt es ja dann auch schöne Behilfsmittel im Film, wie quasi auch ein Computerdisplay, was ja einfach nur flach ist, für Rocky dann irgendwie sichtbar wird. Aber das finde ich einfach sehr spannend, dass du eben auf dieser Konzeptebene nicht davon ausgehen kannst, dass Aliens genauso denken und wahrnehmen wie wir. So, das heißt, dieses so Zeigen auf Dinge und einfach nur so Name-Dropping zu machen, das funktioniert nicht, häufig auch aus pragmatischen Gründen. Also Pragmatismus oder Pragmatik ist ein Teilaspekt der Linguistik. Ich pose jetzt hier übrigens so ein bisschen mit diesem Linguistik-Scheiß, weil ich das halt studiert habe. Ne? Ihr macht ja immer so Physik-Kram, aber ich habe halt Anglistik studiert und Linguistik war da ein großer Teil davon und das habe ich immer sehr geliebt, weil es so...
Aber es ist super cool, weil ich habe davon zum Beispiel gar keine Ahnung. Also ich höre es gerne jetzt.
Weil es auch so analytisch ist und irgendwie so nach Regeln folgt, das finde ich einfach sehr, 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 sehr gut. Das heißt so, diese Pragmatik geht jetzt davon aus, dass du Sprache immer in einem gewissen Kontext verwendest. Also das kommt ja noch dazu, dass du, selbst wenn du die Wortbedeutungen oder die Zuschreibung verstanden hast, dass es dann immer noch im Kontext des Gesprächs Informationen gibt, die über die Worte mit transportiert werden, aber nicht Teil der der Buchstaben oder der Morpheme, also diese einzelnen Wortbestandteile sind.
Aber damit spielen die im Film ja auch so ein bisschen, also mit so Sarkasmus und Ironie, dass Rocky das dann auch nicht so checkt, wenn Violent Grace das manchmal sagt.
Ja, es gibt ja den berühmten Satz von Fist my bump, ne? Er soll eigentlich sagen, bump my fist, und Rocky sagt immer, fist my bump.
Und er so, nee, möchte ich nicht.
Und wir sehen das ja auch in dem Daumen hoch und Daumen runter. Also das finde ich schon gut, dass Andy Weir dann diese Probleme humorvoll aufgreift, dass unser Konzept von oben und unten auch linguistisch mit verschiedenen Konzepten verknüpft ist. Also wenn wir glücklich sind, dann haben wir ein Hochgefühl. Das kannst du aber nur haben, wenn du oben und unten kennst. Ja? Also das heißt auch, wenn du als Mensch in die Höhe wächst. Und das finde ich ganz interessant, ne? Und wenn du kein Konzept von oben und unten hast, dann könnten solche Sachen passieren wie Daumen hoch, heißt für uns logischerweise, weil oben ist gut, heißt was Gutes. Und für Rocky, aus welchem Grund auch immer, ist Daumen runter halt dann gut. Und das ist ja auch irgendwie jetzt so ein Meme geworden, dass alle in den Kommentarspalten immer Daumen runter geben, wenn sie meinen, dass es toll ist. Ein letzter Aspekt noch dazu. Wir sehen ja eben, dass es quasi hin und her geht zwischen diesem, Rocky sagt etwas in dieser sehr tonalen, Wahlgesang-ähnlichen Sprache, die er hat, und Ryland Grace übersetzt es quasi mit seinem Computer. Die Linguistin, die sagt jetzt nochmal, dass es eigentlich cleverer wäre, anders anzufangen, und zwar mit ganz grundsätzlichen Konzepten von Ja, Nein oder so Paaren, die du gegenübersetzt, ja, also schwarz, weiß, hell, dunkel, und dass du quasi als ganz grundlegendes Konzept, wenn du jetzt verstanden hast, dein Gegenüber ist kooperativ, es ist empathisch, es will irgendwie mit mir zusammenarbeiten und will mit mir sprechen, dass du als allererstes anfangen würdest, Ja und Nein beziehungsweise wahr und falsch voneinander zu unterscheiden. Und das fand ich ganz cool. Das hätte ich, glaube ich, gern noch im Film gesehen. Das ist natürlich nicht so unterhaltsam. Aber in einem anderen Film haben die das sehr gut gemacht, und zwar Contact. Kennt ihr diesen Film hier mit Jodie Foster?
Ja.
Da senden die Aliens.
Das ist ja auch so ein berühmtes Buch von Carl Sagan.
Genau, genau. Und da kontaktieren die Aliens die Menschen und senden so verschiedene Gleichungen. Ne? Da sind einmal 3 Bälle und 2 Bälle, dann ist ein Symbol und dann sind dahinter 5 Bälle. Und dann haben sie 3 Bälle und 2 Bälle und dann sind dahinter 4 Bälle. Und so vermitteln sie quasi die Idee von falsch und richtig, um quasi eine Basic-Kommunikation herzustellen. Also ihr seht, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin, was unsere Vorstellung von uns selbst angeht und diese Vorstellung, wie Aliens sein könnten. Und das hat mich wirklich an dem Film sehr fasziniert, dass ich dachte, es ist einfach sehr geil gemacht, dass alles, was da fremd ist, wirklich super fremd ist. Dieses Material, mit dem Rocky baut, sein Raumschiff sieht anders aus, er ist komplett anders, die Sprache ist komplett anders. Also das hat Andy Weir wirklich richtig, richtig cool umgesetzt. Und wenn wir es jetzt Science checken wollen, dann müssten wir vielleicht sagen, so schnell, wie Ryland Grace und Rocky sich da verständigen, das würde in echt nicht funktionieren. Das ist auch im Buch relativ kurz und knapp dargestellt.
Das stimmt.
Aber Fist My Bump, ja, was soll man sagen, ist natürlich trotzdem witzig.
Es ist jetzt wie immer an der Zeit, ein Gütesiegel zu vergeben, und wir machen eine kleine Änderung ab jetzt auf Nachfrage von euch. Wir sind selber Fan von dieser Idee.
Ja, ihr habt uns nämlich geschrieben, dass es irgendwie nicht so richtig klar ist, was bedeutet, welches Tier ist was, und ehrlich gesagt wissen wir selber auch bei jeder Aufzeichnung.
Wir müssen jedes Mal nachgucken.
Ich muss auch jedes Mal diese Liste mir vor Augen holen.
Deswegen nehmen wir euren Vorschlag jetzt gerne entgegen und werden jetzt vor jeder Bewertung nochmal ganz kurz die Tierreihenfolge erwähnen, und bei Instagram packen wir sie euch ab jetzt auch in ein Slide, also welches Tier steht für welches Gütesiegel und was haben wir dem Film gegeben, das seht ihr dann auch in unseren Bildern.
Wenn wir einen Film so richtig mega, mega fanden, wissenschaftlich gesehen, dann bekommt er den Delfin, dann haben wir quasi für immer schlechter die Abstufungen Schildkröte, Kuh, Kaninchenkauz, Katze und Stinktier. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde Project Hail Mary ziemlich delfinisch. Ich sag das einfach schon mal, ihr könnt gleich noch sagen, was ihr denkt. Ja, es ist nicht, also es ist nicht alles super duper realistisch, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das wollen wir ja von Science Fiction auch nicht. Also es ist ja nicht umsonst Science Fiction und nicht ein Roman, der hier bei mir vor der Haustür spielt. Deswegen finde ich so ein paar kleine ausgedachte Sachen kann man schon aushalten und vielleicht trotzdem noch den Delfin bekommen. Was denkt ihr?
Also Anne ist natürlich super Fan, ne? Du hast ja auch den Film sehr, sehr früh vorgeschlagen, beziehungsweise das Buch,
ja.
Dass wir das hier besprechen. Also ich muss sagen, Delfin ist es für mich nicht, weil gerade das, was Jack jetzt zum Schluss erzählt hat mit dieser Kommunikation, das war bei, als ich im Kino saß, war das, als sie dann sehr, sehr schnell miteinander kommuniziert haben, war das ein Kommentar, den haben bestimmt 5 Leute gemacht im Kino. Die haben gesagt, das ging aber schnell, dass sie sich verstanden haben, so, ne? Und ich muss auch sagen, mit den Neutrinos und den Astrophagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Es ist alles sehr, sehr durchdacht. Der Andy Weir hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Aber das hat beispielsweise James Cameron bei Avatar auch. Ja. Deswegen würde ich also, weil es wirklich sehr durchdacht ist und weil das auf sehr viel tatsächlicher Wissenschaft fußt, würde ich eine Schildkröte vergeben.
Wir können ja jetzt selbst nochmal den Abgleich mit uns machen. Wann hatten wir denn mal den Delfin vergeben? Ich glaube, für Dune haben wir den Delfin vergeben, oder?
Gott, ich weiß das gar nicht mehr.
Ich glaube schon.
Wir müssen uns selber aber auch mal vermerken, was wir hier eigentlich immer so vorgeben.
Ja, wir müssen mal eine Tabelle machen. Wir müssen auch ein Excel-Sheet machen für unsere Bewertung. Weil wir dürfen ja nicht für einen Film jetzt den Delfin vergeben, wo es auch Abstriche gibt und dann hier jetzt nicht den Delfin vergeben.
Ja.
Deswegen würde ich.
Aber es stimmt natürlich, ne? Also gerade diese Sprachsachen stimmt, ging super schnell, ging im Buch vielleicht nicht ganz so schnell, aber im Film, ja, der muss ja auch weitergehen, der Film.
Man kann natürlich jetzt immer noch sagen, die Methodik, mit der sie es machen, ne, auch wenn er jetzt so ein Computerprogramm benutzt, ne, um diese Bedeutung rauszufinden. Wir sehen ja immer nur einen Teilaspekt. Das ist ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee. Der hat ja auch diese tonale Sprache. Die muss man ja auch erstmal verstehen und deswegen, der Prozess an sich ist gut dargestellt, deswegen würde ich trotzdem sagen Delfin, ne? Also du siehst ja nicht, wie lange das alles gedauert hat.
Ha, überstimmt, ne? Henry.
Und deswegen würde ich trotzdem sagen, nee, komm, das ist einfach geil, bis zum Ende durchgedacht, gib den Delfin jetzt.
Na gut.
Ja?
Okay.
Das war einfach.
Ja, ja, das war wieder einfach. Sehr schön, das ist ja fast immer so, ne? Aber dann bekommt der Astronaut Project Hail Mary von Wissen hinter den Kulissen ganz offiziell den Delfin verliehen.
Und falls euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann gebt uns auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl den Delfin, und zwar 5 Sterne. Damit könntet ihr uns auch sehr unterstützen.
Wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, haben wir ja schon gesagt. Hier nochmal der Hinweis, alle Infos, wie ihr zu Ko-fi kommt, findet ihr bei uns in den Shownotes.
Ja, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer Kommentare schreiben. Bei Spotify geht das auf unserer Website. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch einfach einen Daumen runter und dann lesen wir das und freuen uns darüber.
Und damit tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao, ciao.
Amaze, amaze. Das haben wir doch gar nicht gesagt heute.
Amaze, amaze, amaze.
Amaze, amaze.